Audioführer des Alabastermuseums. Das Ecomuseum des Alabasters von Volterra wird in einem architektonischen Gebäudekomplex von großem Wert und hoher geschichtlicher Bedeutung beherbergt, den Torri Minucci. Die Ausstellungen erstrecken sich auf 3 Stockwerke. Im 2. Stock wird erklärt, was Alabaster ist und mit welchen Techniken er verarbeitet wird. Im 1. Stock wird die Geschichte seiner Verarbeitung im Gebiet von Volterra von der Zeit der Etrusker bis zum Ende des 18. Jahrhunderts vorgestellt. Und im Erdgeschoss sind Alabasterarbeiten aus zeitgenössischer handwerklicher Produktion zu sehen. Das Ecomuseum des Alabasters wurde gegründet, um das Verhältnis zwischen dem Umfeld, den Aktivitäten und der menschlichen Präsenz zu stärken. Im Gegensatz zu einem traditionellen Museum, das für gewöhnlich als Aufbewahrungsort kultureller Schätze gesehen wird, versteht sich das Ecomuseum als ein Museum der Zeit und des Raums. Der Zeit, da es einen Weg von der Vergangenheit zur Gegenwart vollzieht, und des Raums, weil es eng mit den besonderen Eigenschaften des Umfelds verbunden ist. Während Sie nun die Treppe zum 2. Stock hinaufgehen, möchten wir damit beginnen, Ihnen den sogenannten Stein des Lichts näher zu erklären. Chemisch gesehen ist der Alabaster ein einfaches Salz, während er aus mineralogischer Sicht eine Art mikrokristalliner Gips ist, was bedeutet, dass die Kristalle, die den Stein formen, derart klein sind, dass sie nur über geeignete optische Instrumente betrachtet werden können. Die Mikrokristalle des Gips ermöglichen den Transfer von Licht, woher auch der Name Stein des Lichts kommt. Aus physisch-mechanischer Sicht gilt der Alabaster als weiches Material, das sehr viel flexibler als Marmor ist. Auf der Mohrschen Härteskala hat der Alabaster den Härtegrad 2, während der Talg den Härtegrad 1 und der Diamant den Härtegrad 10 hat. Die Ursprünge des Alabasters stammen aus der Zeit des Messiniums vor ca. 6 bis 7 Millionen Jahren, welches durch starke Verschiebungen und Verkrümmungen der Erdkruste gezeichnet war. Diese Phänomene führten zunächst zu einer starken Ausbreitung der Meere und in einer zweiten Phase zu einem allmählichen Rückgang des Wassers, wodurch die Entstehung von Salzwasserbassins gefördert wurde. Im Inneren dieser Bassins entstanden die idealen Bedingungen für die Entstehung des Alabasters. Der hohe Salzgehalt des Wassers bewirkte den Niederschlag von Calciumsulfat-Dihydrat, das Gipsablagerungen bildete, welche mit zunehmendem Wachstum die typische Eiform bildeten. Weitere starke tektonische Bewegungen begruben diese Sedimente unter einer Lehmschicht. Der Abbau des Alabasters erfolgt in Form von massiven Blöcken, welche Ovuli, das heißt Eier, oder Arnioni, das heißt Nieren, genannt werden, heute entweder in Gruben Übertage oder in Stollen Untertage. Abhängig von den chemischen Bedingungen des Bodens, in denen sich die Grube befindet, unterscheidet sich der Alabaster nach Erscheinungsbild und Konsistenz. Die wichtigsten Alabasterarten sind der Scaglione, eine durchscheinende Alabasterart, die aus den Gruben von Castellina Marittima stammt, der Pietra a Marmo, eine weiße und matt scheinende Alabasterart, der Badiglio, der sich durch seine dunkle Äderung auszeichnet, welche von den in ihm vorhandenen Unreinheiten abhängig ist, und schließlich der Agata, mit seiner rötlichen bis braunen Farbe, die durch das Vorhandensein von Eisen- und Manganoxiden entsteht. Zwischen den verarbeiteten Steinen gibt es einige Unterschiede, die zwar von geringerer Bedeutung, aber für ihre Rolle bei der Herstellung von Alabasterarbeiten nicht weniger wichtig sind. Da wären zum Beispiel die Calcareniti, die in verschiedenen Farben von Gelb, Rot bis Grau auftreten und in den Gruben von Sant'Anastasio zu finden sind, der Cinerino, ein grauer Gips, der für Konturarbeiten verwendet wird, sowie der Pietra delle Fornie, ein durchscheinender Alabaster, aus dem Skulpturen gefertigt werden. Der Alabaster wird hauptsächlich in 4 Kategorien verarbeitet, die da wären Scultura, das heißt Skulptur, Animalistica, das heißt die Darstellung von Tieren, Ornato, also die Verzierungen, und Tornitura, das heißt die durch Drehen hergestellten Arbeiten. Die Skulptur gilt als kompliziertestes Fachgebiet, da sie das bildhauerische Werk in kleinen und großen Dimensionen beinhaltet, und weiterhin die einzige Kategorie ist, die alle anderen Fachgebiete einschließen kann. Als nächstes kommt die Tierdarstellung, bei der Tiere in kleinerer und mittlerer Größe nachgebildet werden und die somit sowohl wegen ihrer Motive als auch aufgrund der angewandten Verarbeitungstechniken eng mit der Skulptur verwandt ist. Die Fachgebiete Tränen und Verzierung unterscheiden sich von den ersten beiden Kategorien sowohl vom handwerklichen Profil als auch vom gefertigten Produkt. Jeder handwerkliche Prozess besteht aus einer oder mehreren Schrittfolgen, mit welchen schließlich das Endprodukt gefertigt wird. In jeder von ihnen folgen aufeinander verschiedene Verarbeitungsphasen, die in weiteren Schritten Zwischenergebnisse umsetzen. Sobald das Alabasterei in der Werkstatt des Kunsthandwerkers ankommt, beginnt man mit verschiedenen Techniken an ihm zu arbeiten. Die Segatura, das heißt Sägearbeiten, wird in der Kategorie der Skulpturen angewandt, die Contornatura, das heißt die Bearbeitung der Umrisse, bei den Tierdarstellungen, die Scandagliatura, also das Ausmessen des Blocks, in der Kategorie des Drehens, sowie die Spartizione, das heißt die Aufteilung des Blocks, bei den Verzierungsarbeiten. In diesen vier Schrittfolgen wird der Stein für die Verarbeitung vorbereitet. Wie Sie im letzten Schaukasten links sehen können, wurde für die Skulpturen zuerst ein Modell aus Gips oder zeitweise auch aus Terrakotta hergestellt, welches die gleichen Maße wie das nachzubildende Motiv hatte. Danach wurden die Referenzpunkte mit Hilfe eines sogenannten Pantographen vom Modell auf den Alabasterblock übertragen. Die kunsthandliche Werkstatt ist ein Ort, in dem über Jahrhunderte weitergegebene Traditionen gelebt werden. Geprägt von dem allgegenwärtigen weißen Staub ist das Umfeld des Alabastraio, einer typischen Figur in Volterra, die sich im Laufe der Zeit zu einem Kunsthandwerk gewandelt hat, und zwar aus der Notwendigkeit heraus, in einem kulturellen und technischen System die Ressourcen des Umfelds auszunutzen. An der Wand am Ende dieses Raums sehen Sie die Nachbildungen einer typischen Alabasterwerkstatt, auf der sich eine der charakteristischen Drehbänke für die Alabasterbearbeitung von ihrer besten Seite zeigt. Die Weichheit des Alabasters brachte es mit sich, dass die Drehbank vor der Einführung der elektromotorbetriebenen Instrumente in großem Umfang für die Herstellung von Vasen, Pokalen und Säulen benutzt wurde. Die Flexibilität der Holzstange, die durch ein Seil mit einem Pedal verbunden war, erzeugte eine Rotationsbewegung, die es dem Künstler ermöglichte, das Werkstück mit einem Werkzeug namens Rampino, das heißt Haken, zu bearbeiten. Wie man hier sieht, befand sich neben der Drehbank die sogenannte Copaia, eine weitere für die Modellierung des Alabasters benutzte Maschine, die, wie auch in diesem Fall, pedalbetrieben war. Im Inneren der Werkstatt sieht man außer den großen Svoltini genannten Sägen, die dazu dienten, den Stein direkt vom Block zu schneiden, auch die Gipsmodelle der Statuen, die danach in Alabaster nachgebildet wurden, und noch eine ganze Reihe anderer wichtiger Werkzeuge für die weiteren Verarbeitungen am Arbeitstisch. Einige davon sind die gleichen, die auch von den Schreinern verwendet werden, andere sind von den Alabastrei für die Zwecke erfunden worden. Bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war es gang und gäbe, in der Werkstatt auch den Ragazzo Apprendista, das heißt den Lehrjungen, zu finden. Ein Brauch, der heute vollständig verschwunden ist. Das Wissen wird heutzutage nur noch über die Schulen weitergegeben. In den letzten Jahrzehnten konnte man die Einführung von Maschinen in die Alabasterverarbeitung mitverfolgen, ein Ereignis, das Vor- und Nachteile für dieses Handwerk mit sich brachte. Die Modernisierung der Werkzeuge hat auch einen verschiedenen Maßstab für die Bewertung des sogenannten handwerklichen Geschicks hervorgebracht. In der Vergangenheit bemaß man dieses anhand der Geschwindigkeit der Arbeitszeiten sowie der kreativen und technischen Fähigkeiten des Arbeitenden, der in perfekter Symbiose mit den Arbeitswerkzeugen stand, welche eine Verlängerung seiner Hände wurden. Heutzutage lässt sich die Geschicklichkeit in der Ausführung handwerklicher Produkte auch mit halbmanuellen Werkzeugen ausdrücken, da man, bevor man letztere benutzen kann, zuerst Sicherheit in deren Handhabung erwerben muss. Die Wahrung der Traditionen besteht daher heute für die Handwerkskünstler aus manueller Arbeit, welche auch den Gebrauch von Maschinen mit einschließt, vorausgesetzt, dass diese mit Geschick vom Menschen geführt werden. Im zweiten Stock sind auch Werke zu sehen, die zu Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hergestellt wurden. In dieser Zeit entwickelte sich der Handel mit den Alabasterarbeiten in großen Rahmen, was den sogenannten Reisenden, also den Händlern, die die wichtigsten Alabasterwerke Volterras in jedem Winkel der Welt vertraten, zu verdanken war. Um die Alabasterfiguren zu transportieren und sie auf transozeanischen Schiffen zu befördern, wurden Holzkisten verwendet, wie die, die Sie am Ausgang links sehen können. Sie waren mit Holzwolle oder Stroh gefüllt, um Schäden an den Alabasterarbeiten so weit wie möglich zu vermeiden. Trotz dieser Umsicht geschah es jedoch häufig, dass die Objekte nach Ankunft am Bestimmungsort einige Reparaturarbeiten benötigten, und so kam es, dass sich bei besonders vermögenden und wertvollen Kunden auch gleich die Kunsthandwerker zusammen mit ihren Werken einschifften, um so nach der Ankunft dessen Zustand festzustellen und wenn nötig zu intervenieren. Erster Stock. Die Alabasterverarbeitung hat die Geschichte der Stadt Volterra seit dem 8. Jahrhundert vor Christus geprägt. Aber erst durch die Etrusker entwickelte sich die Alabasterproduktion im überproportionalen Maße. Man geht davon aus, dass dieses Volk den Alabaster als einen Stein der Toten ansah, da eine große Menge von Aschenurnen aus diesem Material gefunden wurden. Die Urnen wurden in das Innere von unterirdischen Grabkammern gestellt, welche mehrere Mitglieder der gleichen Familie beherbergten. Der Sarg enthielt die Asche des Verstorbenen und war mit Reliefs verziert, die je nach Zeitraum der Herstellung entweder mit Szenen der Reise ins Jenseits oder mit mythologischen Themen verziert waren. Der Sargdeckel stellte den Verstorbenen halb liegend dar, als ob er auf einem Bankett wäre. Man schätzt, dass zu Zeiten der Hauptproduktion der Urnen, dem 2. Jahrhundert vor Christus, in Volterra 3 Werkstätten aktiv waren, welche nicht mehr als 5 bis 6 Urnen im Jahr herstellten. Die Ascheurnen waren daher für eine Kundschaft mit beachtlichen finanziellen Mitteln bestimmt. Das verwendete Material bestand ausschließlich aus hiesigen Steinen, die aus den Gruben von Ulignano und Gesseri in der unmittelbaren Nachbarschaft von Volterra stammten. Die Arbeitsmethoden der antiken Erdarbeiter sahen statt der Spitzhacke die Verwendung einer Art Meißel vor und die Erschließung der Gruben war äußerst oberflächlich, vielleicht auch deswegen, da sie nur mit Hilfe des Sonnenlichts arbeiten konnten. Die Etrusker bevorzugten ihre Alabasterarbeiten wenig geädert, in warmen, elfenbeinartigen Farbtönen und äußerlich an Marmor erinnernd. Um die Skulpturen zu vervollständigen, wurden Mineralfarben für die Oberflächenmalerei sowie Vergoldungen durch aufgetragene Goldblätter verwendet. Neben den Urnen sind hier auch eine weibliche Statuette und der Deckel eines sogenannten Kraters zu sehen, beide ebenfalls aus Alabaster gefertigt und aus dem etruskischen Zeitalter stammend. Auch diese Objekte sind Grabbeigaben. Für die Zeit der römischen Epoche gibt es keine Funde, die einen Gebrauch des Alabasters nachweisen würden. Aus dem Mittelalter hingegen sind die beiden geschmückten Kapitelle, die aus dem 12. Jahrhundert nach Christus stammen und zur Kirche von San Giusto gehören. Die Kapitelle sind mit christlichen Symbolen verziert, einer zweischwänzigen Sirene, die die Wollust darstellt, und Adler, die ein Pergament, ein Symbol des Evangelisten Johannes, halten. Die tatsächliche Renaissance des Alabasters und seine Wiederentdeckung als wertvolles Material erfolgte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als einige volterranische Künstler damit begannen, ihn zur Herstellung religiöser Kunstwerke zu verwenden, wie zum Beispiel Tabernakel, Ziborien, Weihwasserbecken, Leuchter und Säulen, die für verschiedene Kirchen der Stadt in Auftrag gegeben wurden. Auch im 17. Jahrhundert war die Alabasterproduktion durch Werke vorwiegend geistlicher Natur geprägt und behielt somit die Typologie der Alabasterarbeiten des vorangegangenen Jahrhunderts bei. Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann sich die Alabasterherstellung in kommerzielle Richtung zu orientieren. So gesellten sich zu den Werken hoher Qualität nun auch weniger wertvolle Objekte, die für einen Markt von Privatpersonen bestimmt waren, welche eine andere Art von Produkten verlangten, wie zum Beispiel Nachbildungen von klassischen Werken, Büsten oder Vasen. Die Manufaktur Ingirami, die 1791 gegründet wurde, stellt einen Wendepunkt in der Entwicklung des Alabasterhandwerks dar. Marcello Ingirami Fei war überzeugt davon, dass sich die Verarbeitung des volterranischen Steins nur über ein weitgreifendes Unternehmen entwickeln konnte, eines mit internationalem Charakter und unterstützt durch eine solide kommerzielle Organisation. Die Manufaktur wurde in den Räumen des ehemaligen Klosters von San Dalmazio eingerichtet und beschäftigte über 100 Arbeiter. Ingirami wollte die Alabasterproduktion vervollkommnen sowie ihr eine künstlerische Richtung geben und gründete daher für seine Arbeiter eine Schule für Zeichenkunst und Skulptur. Ein auf Französisch erstelltes Plakat gibt uns einen wichtigen Einblick, wie der Verkauf geregelt war. Man sieht darauf die Ziele der Manufaktur und eine Beschreibung der gesamten Herstellung. Die Liste der zum Verkauf stehenden Objekte bestand zum großen Teil aus Nachbildungen von griechischen und römischen Skulpturen. Davon abgesehen produzierte die Manufaktur auch Kompositionen im klassischen Stil, welche als Uhrengehäuse verwendet wurden, Vasen in verschiedensten Stilen und Dimensionen, welche zur Dekoration von neoklassizistisch eingerichteten Salons und Zimmer dienten, sowie Reproduktionen von Denkmälern wie Triumphbögen und Obelisken. Mit der Besetzung der Toskana durch die Franzosen 1776 reduzierten sich jedoch die Geschäfte im Hafen von Livorno, welcher der zentrale Ausgangspunkt für den Export von Alabasterprodukten war. Die Krise auf dem Alabastermarkt schlug sich auf die Manufaktur nieder, welche wenige Jahre später, 1799, geschlossen wurde. Im 19. Jahrhundert entstanden viele Kunsthandwerksstätten, die nach Ende des napoleonischen Imperiums und der darauf folgenden Wiedereröffnung des Handels den Markt auf internationalem Niveau wiederbelebten, indem sie meistenteils Geschenkartikel im neoklassischen Stil herstellten, denen jedoch auch Werke orientalisch inspirierten Charakters beigestellt wurden. Unter den verschiedenen Manufakturen nahm die von Amerigo Vitti geleitete eine herausragende Stellung ein. Vitti hatte die Idee, nach neuen Methoden der Alabasterverarbeitung zu suchen, womit es ihm gelang, diesen in einem Verfahren, das auch heute noch zum Teil unbekannt ist, zu erhärten und zu färben. So initiierte die Manufaktur Vitti eine für sie charakteristische und einzigartige Herstellung von Tischen und anderen Objekten, die mit einer Commesso genannten Art von Mosaik verziert waren. Dieses bestand aus kleinen Alabasterstreifen, die durch Erhitzung und Wasserbäder erhärtet, danach eingefärbt und dann zusammengesetzt wurden, um Blumen, Vögel, geometrische Motive oder Muster im arabischen Stil entstehen zu lassen. Die Manufaktur Vitti wurde durch diese Technik so berühmt, dass sie sogar eine Anerkennung von Napoleon III. Erhielt. Der Alabasterkünstler Luigi Albino Funaioli, der 1830 in Volterra geboren wurde, erhielt seine geschichtliche Bedeutung durch die Schaffung einer Reihe von Flachreliefs, einer Art von Mikroskulpturen vom größten Wert. Es handelte sich hierbei um Kameen, das heißt Porträts von florentinischen Edelfrauen und Männern oder wichtiger politischer Persönlichkeiten, die auf kleinstem Raum, vermutlich auch mit eigens hergestellten Werkzeugen und großem Können hergestellt wurden. Die Kollektion dieser Werke und ihrer Skizzen ist im Besitz der staatlichen Kunstschule. Erdgeschoss. Im Erdgeschoss sind Beispiele der Alabasterherstellung des 20. Jahrhunderts ausgestellt. Am Ende des Saals sehen Sie die Natività des volterranischen Künstlers Raffaello Consortini, der zwischen 1908 und 2001 lebte. Schon zu Anfang des Jahrhunderts nahmen die volterranischen Künstler an internationalen Ausstellungen teil und erhielten dort auch bedeutende Preise. Aber die wahre Geburt des Designs geschah vor allem in den 30er Jahren mit Umberto Borgna als künstlerischen Direktor der Cooperativa Artieri. Bis in die 40er Jahre gab es eine große Produktion von dem zeitgenössischen Geschmack entsprechenden wertvollen Einrichtungsgegenständen. In der Nachkriegszeit, nachdem der Aufschwung nur langsam vor sich ging, wurden neue Vertriebskanäle entwickelt und die Alabasterproduktion begann sich zweigleisig zu entwickeln. Auf der einen Seite in Richtung Massenproduktion und auf der anderen Seite hin zu einer höheren Qualität, die sich immer noch an klassischen Modellen orientierte. In den 70er Jahren begann die Suche nach einem neuen Design, aus der im Laufe der Jahre verschiedene Künstler hervorgingen, denen es auch heute innerhalb einer immer noch andauernden Krise im Alabasterbereich gelingt, diese spezielle volterranische Tradition fortzuführen. Möglich wurde das auch dank des Fachbereichs Alabaster der staatlichen Kunstschule, aus dem neue Alabastrei hervorgingen, deren Arbeiten in der Mitte des Saals ausgestellt sind. Durch seine Porosität ist der Alabaster ein leicht zu färbendes Material, wie Sie an den Lampen, die an der Decke hängen, erkennen können. Sie sehen einige Werke im eher traditionell gehaltenen Stil, wie zum Beispiel ein Teller mit handgefertigten Lochmuster und Flachreliefverzierungen oder einen weiteren mit Gravierungen. In diese Kategorie gehören ebenfalls die mit Einlegearbeiten verzierten Lampen, Abbildungen verschiedenster Tierarten sowie Blumenskulpturen und Vasen. Daneben finden Sie jedoch auch kreativere und innovativere Werke, die den Alabaster mit anderen Materialien verbinden, wie zum Beispiel eine Kombination aus Alabaster und Harz oder eine Maske aus Alabaster und Metall. Interessant sind auch die aus Alabaster geschaffenen Einzelobjekte, wie zum Beispiel die hier ausgestellten Musikinstrumente, welche übrigens perfekt funktionieren.